Zwar will ich heute mit einer Einleitung beginnen. Wir wollen einiges hören über den Verfasser dieses Briefes und dann hören, worum es in diesem Brief geht, das Thema dieses Briefes und eine Einteilung. Wahrscheinlich werden wir den ganzen Vormittag damit verbringen. Wir steigen in den Brief ein, indem wir die ersten zwei Verse dieses Briefes lesen. Der erste Petrusbrief aus dem Kapitel 1, die beiden ersten Verse. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Hier stellt sich ein Mann vor, den wir gut kennen. Und die gute Kenntnis, die wir besitzen von der Lebensgeschichte dieses Mannes, die hilft uns, seinen Brief umso besser zu verstehen. Wir werden einige Beispiele sehen, die direkt aus dem Leben des Petrus heraus verstehbar, erklärbar sind. Es wird uns anhand dieses Briefes und anhand des Petrus deutlich, dass die persönliche Biografie, die ein jeder von uns hat, und die persönliche Biografie, die in Sonderheit jeder Erwählte, Berufene, Erlöste, Geliebte Gottes hat, dass seine persönliche Biografie auch seinen Dienst und seinen Auftrag in sehr starkem Maß bedingen. Petrus hätte diesen Brief nicht geschrieben, wäre sein Leben nicht das Leben des Petrus gewesen. Und es ist wirklich so, das gehört zu Gottes Wegen mit uns Menschen, dass Gott die Botschaft, die er uns anvertraut und die wir unseren Zeitgenossen weiterreichen, dass er diese Botschaft an uns selbst ausformt. Das heißt, er formt uns so, er bildet uns so, dass wir selbst der Botschaft immer mehr entsprechen, mit ihr identifiziert werden. Das gibt der Botschaft diese außergewöhnliche Lebendigkeit und Überzeugungskraft. Nun, wenn wir an Petrus denken, dann fallen uns sofort verschiedene Stationen in seinem Leben ein. Wir denken daran, dass dieser recht selbstbewusste, etwas vorlaute junge Mann, dass er vom Herrn einen Auftrag bekam, seine Schafe zu weiden. Das steht in Johannes Kapitel 21. Dreimal wiederholt der Herr dem Petrus diesen Auftrag: Weide meine Lämmlein. Johannes 21, 15. Dann im Vers 16, hüte meine Schafe. Und im Vers 17, weide meine Schafe. Und genau das tut Petrus durch diesen Brief unter anderem. Er hat die Schafe der Herde Gottes durch seinen ganzen Dienst geweidet und auch durch diesen Brief. Wir gehören zur Herde Gottes. Wir lesen diesen Brief und wir werden durch diesen Brief geweidet, geführt, ernährt, bewahrt, gestärkt, aufgerichtet, getragen. All das, was ein Hirte tut, geschieht, wenn wir diesen Brief lesen. Also Petrus hat diesen Auftrag ausgeführt. Ehe er aber diesen Auftrag ausführen konnte, musste er für diesen Dienst gerüstet werden,
erzogen werden
für diesen Dienst. Und diesen Auftrag, die Herde Gottes zu weiden, die Schafe Christi zu weiden, bekam er kurz nachdem er in ganz beschämender Weise versagt hatte. Wir schlagen dazu auf Lukas Kapitel 22. Lukas 22, Verse 31 und 32. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre, und du bist du einst zurückgekehrt zur Stärke deiner Brüder. Hier wird auf ganz engem Raum zusammengefasst, in ganz knappe Worte gefasst, das, was der Herr mit Peter sein Leben lang getan hat und auch mit uns tut. Hier allerdings in einer besonderen Krisensituation, aber im Prinzip ist das unsere Situation beständig und das, was der Herr beständig an uns tut. Wir gehen durch Schwierigkeiten, wir gehen durch eine Welt, die Gott und den Seinigen feindlich gesonnen ist, wir gehen durch eine Welt, dessen Fürst der Satan ist, und er versucht beständig, die Heiligen Gottes zu Fall zu bringen, zum Strauchen zu bringen, sie zu sichten wie den Weizen. Bringt das unseren Herrn in Verlegenheit? Nein. Er ist es ja, der dem Petrus sagt, dass so geschehen werde. Zweitens, er ist es, der dem Satan dazu freie Hand gibt. Denn wir beachten, wie hier der Herr sagt, der Satan hat euer begehrt. Der Satan musste von Gott die Erlaubnis erbitten, Petrus zu sichten. Satan begehrte es von Christus und Christus sagte, du darfst es. Das heißt, er war unter der Regierung, unter dem Thron Christi. Er durfte nichts tun, was Christus ihn nicht tun ließ. Und wir sehen, wie das, was für Petrus notvoll war, ja peinlich war, sein Versagen, wie das unter der Hand Christi zum Erziehungsmittel wird, ihn zum tauglichen Diener Christi, zum Diener der Schafe Christi zu machen. Wir sehen hier ein wunderbares Aber. Ich aber. Ja, der Satan ist listig, der Satan ist mächtig. Aber. Ich aber. Der Herr steht über all dem. Und er sorgt dafür, dass der Glaube des Petrus, der wohl für kurze Zeit aussetzte, denn hätte er geglaubt, hätte er sich nicht vor Menschen gefürchtet. Sein Glaube setzte für kurze Zeit aus, sein Glaube hörte aber nicht auf. Dafür sorgt der Herr. Er weiß, wie viel er uns aufbürden kann. Er weiß, durch welche Versuchungen er uns führt und welche Versuchungen er an uns herankommen lässt. Und er sorgt dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Darum sind wir heute noch da, wir alle. Ich weiß nicht, wie lange jeder einzelne von euch dem Herrn nachfolgt. Einen Monat oder ein Jahr oder ein Jahrzehnt oder schon zwei. Was mich persönlich betrifft, ich bin hier, wirklich nur hier, weil der Herr genau das tut. Er hat dafür gesorgt, dass mein Glaube nicht aufhört. Bei so vielen Versagen, bei so vielen Versuchungen, bei so vielem Straucheln meinerseits, wo ich mehrere Male aufgegeben hätte, verzweifelt wäre, schon wieder versagt. Der Herr hat dafür gesorgt, dass mein Glaube nicht aufhört. Hat dafür gesorgt, dass hier Petrus zur Buße kam, unter Tränen wiederhergestellt wurde. Und wir sehen, dass dieses Versagen, dieses Straucheln des Petrus unter der Hand Christi zum Ausgangspunkt für seinen besonderen Dienst wird. Denn was sagt der Herr dem Petrus? Wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Der Herr würde dafür sorgen, dass der Glaube des Petrus nicht aufhört, dass Petrus zurückkehrt, ja, gestärkt zurückkehrt, so gestärkt, dass er nachher seine Brüder stärken konnte. Welche ungeheure Ermunterung ist das? Auch dann, wenn wir versagt haben, nicht zu verzweifeln und zu denken, jetzt ist alles aus, jetzt habe ich alles verpatzt, jetzt kann der mich nicht mehr brauchen. Das ist nicht wahr. Wenn wir uns unter Gottes mächtiger Hand demütigen, wenn wir versagt haben, dann werden wir sehen, dass der Herr es in seiner Weisheit versteht, auch das zum Guten zu lenken. So zu lenken und so zu wenden, dass es uns und den Geschwistern zum Segen wird. Und das sehen wir hier bei Petrus in besonders deutlicher Weise. Der erste Petrusbrief ist unter anderem ein Beweis davon. Eine Frucht der Gnade, der Bewahrung, der Treue, der Führungen, der Erziehungswege des Herrn mit Petrus. Petrus hat in diesem eigenen Straucheln und wiederhergestellt werden manches gelernt und er kann davon in diesem Brief schreiben. Er weiß, dass der Teufel ein furchtbarer Feind ist. Und er schreibt darum im Brief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Dem widersteht standhaft im Glauben. Werdet nicht verzagt. Unterwerft euch unter Gottes mächtige Hand. Er wird euch hindurchtragen, er wird euch bewahren. Er wird euch ans Ziel führen. Das Versagen des Petrus lässt ihn daran denken, wie groß die Treue und die Gnade Gottes ist. Und das ist tatsächlich das Thema des Briefes. Petrus hat am Ende dieses Briefes gesagt, was die Absicht seines Schreibens war. Und wenn immer ein Schreiber das tut, dann sind wir sehr dankbar. Wir sind ja begriffsstutzige Leute und da sind wir immer sehr froh. Und der Schreiber uns sagt, hör mal, in diesem Brief habe ich dir das ja sagen wollen. Und das sagt uns Petrus am Schluss. Ja, er sagt es ganz deutlich, so dass sogar du und ich es nicht übersehen können. 1. Petrus 5, Vers 12. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit wenigem geschrieben, euch ermahnend und bezeugend, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in welcher ihr steht. Ich habe diesen ganzen Brief geschrieben und euch mit diesem Brief sagen wollen, das ist die wahre Gnade Gottes. Diese Weise zeigt sich die wahre Gnade Gottes, in welcher ihr steht. Die Gnade Gottes lässt uns stehen. Ja, wir mögen wohl strauchen, aber der Herr richtet uns wieder auf und so stehen wir eben doch. Peter strauchelte und doch konnte er sagen, er stand. Denn der Herr richtete ihn auf und er stand und er hat seinen Lauf vollendet. Und ich werde darauf noch eingehender zurückkommen auf dieses Thema der Gnade. Wir wollen aber jetzt noch ein bisschen verharren beim Leben des Petrus und wie sich das in diesem Brief immer wieder zeigt. Petrus schreibt diesen Brief an die Fremdlinge von der Zerstreuung. Das ist eine Umschreibung der Gläubigen, welche zeigt, dass sie den äußeren Umständen nach sich in einer schwierigen Lage befanden. Niemand ist gern ein Fremdling. Es ist nicht schön, ein Fremdling sein. Ausländer. Fern der Heimat. Zweitens, Zerstreuung heißt Schwächung. In der Sprache des Alten Testaments ist das ganz deutlich. Wenn Gott sein Heer zerstreut, ist das Heer geschlagen. Wenn Gott sein Volk zerstreut, ist das Volk gerichtet. Zerstreuung ist Schwächung, ja, ist gerecht. Und so leben hier die Gläubigen in dieser Welt als Fremdling und als Zerstreute. In schwieriger Lage. Angefeindet. Schwach. Dieser ganze Brief spricht sehr viel von Leiden. Offensichtlich schreibt Petrus hier an Leute, die durch Verfolgung gingen. Er spricht von Feuer der Verfolgung. 1. Petrus 4,12. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden. Das sind die Empfänger des Briefes. Das ist die Situation, in der sie sich befinden. Und er schreibt einen Brief, der solche wunderbar befestigt. Er tut genau das, was der Herr ihm befohlen hatte. Wenn du einmal zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und dieser Brief festigt die Gläubigen, festigt ihre Herzen, stärkt ihnen die Hände, stärkt die Brüder. Er hat einen besonderen Auftrag bekommen, überdies seinen Dienst unter Bekehrten, also unter Juden und nachher unter bekehrten Juden zu tun. Das steht in Galater Kapitel 2, Vers 7. Galater 2, Vers 7. Als sie sahen, dass mir das Evangelium der Unbeschnittenen anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung. Petrus wurde das Evangelium der Beschneidung anvertraut. Die Empfänger des Briefes sind ehemalige Juden, die zum Glauben gekommen sind. Und die jetzt in der Zerstreuung leben, denn dieser Ausdruck, die Zerstreuung, bezeichnet die Juden, die außerhalb Israels lebten. Er schreibt seinen Brief, 1. Petrus 5, Vers 13. Aus Babylon. Es grüßt euch die Mitterwelt in Babylon. Und Markus meint so. In Babylon war eine große Judenkolonie. Und hier ist wirklich die Stadt Babylon gemeint, die stand damals noch. Und Petrus war nach Babylon gereist, um dort das Evangelium zu verkündigen und unter den gläubig gewordenen zu dienen, unter gläubig gewordenen Juden. Nun, wer hätte besser als Petrus gerade den Juden die Gnade Gottes verkündigen können? Er, der selbst von Gott gelehrt worden war, alle jüdischen Vorurteile zu überwinden und zu erkennen, dass Gott in seiner Gnade aus Juden und aus Heiden beruft und zu seinem neutestamentlichen Volk formt. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 10, wir schlagen das jetzt nicht auf, wie dort Petrus gelehrt wird, wie Gottes Gnade den Glaubenden reinigt, sei er Jude, sei er Heide. Und das musste ja in besonderer Weise den Juden verständlich gemacht werden. Mit all ihren vom Alten Testament her kommenden und von den jüdischen Traditionen gewirkten Vorurteilen gegen Gottes Gnade und gegenüber den Heiden, dass Gott auch aus diesen sein Volk sammeln wollte. Dann lesen wir in Kapitel 2 etwas, das uns wiederum an das Leben des Petrus erinnert. 1. Petrus 2, Vers 4, Verse 3 und 4. Wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer Gott, wohlannehmlich durch Jesus Christus. Hier wird man unweigerlich an den Tag erinnert, da Petrus zu Jesus kam. Und er erinnert selbst irgendwie daran in diesen Worten, wo er sagt, zu welchem kommend. Wenn ihr zu Jesus Christus kommt, als zu einem lebendigen Stein, werdet ihr auch zu lebendigen Steinen. Eines Tages war Simon bar Jona Jesus von Nazareth begegnet. Und dann hat Jesus von Nazareth diesen Mann angeschaut und hat ihm gesagt, du bist Simon, der Sohn des Jona. Das steht in Johannes Kapitel 1. Johannes 1, Vers 42. Ich lese Vers 41 und 42. Johannes 1, die Verse 41 und 42. Dieser findet zuerst einen eigenen Bruder, Simon, und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was verdolmetscht ist, Christus. Und er führt ihn zu Jesu. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen, was verdolmetscht wird, Stein. Du bist Simon. Der Herr kennt ihn durch und durch. Ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Der Simon. Und du bist der Sohn des Jona. Du bist genau der gleich wie dein Vater. Wie dein Vater, so du. Gleich eigensinnig, gleich verkehrt, gleich verdreht, gleich sündig, gleich unmöglich. Genau gleich wie dein Vater. Aber, und jetzt kommt wieder ein solches Aber, du sollst Kephas heißen. Ich gebe dir einen neuen Namen, denn ich werde dir eine neue Identität, eine neue Natur geben. Ich werde dich zu einem Stein machen. In meinem Haus. Als Simon, als der Sohn des Jona, kann ich dich nicht brauchen. Aber ich werde aus dir etwas Neues machen. Und ich werde dich einpassen in mein Haus, in meine Absichten, in meine Ratschlüsse, in meine Gedanken. Und das hat Petrus so beeindruckt, dass er Jahrzehnte später noch davon redet. Das, was er hier in diesem Brief schreibt, das hat er sicher Dutzende von Malen den Menschen auch gesagt. Wenn ihr zu Jesus kommt, dann macht ihr euch zu lebendigen Steinen. Ich habe das auch erlebt, ich kam zu ihm. Und er kennt mich, er weiß, wer ich bin. Er weiß, was für eine Sorte Mensch ich bin. Aber seine Gnade ist größer. Er hat aus mir, aus Simon, Petrus gemacht, einen lebendigen Stein in seinem Haus. Und das geschieht mit euch allen auch. Das mit dem Haus, das Gott aus den Erlösten ein Haus baut, das hat der Herr dem Petrus etwa 3 Jahre später noch einmal gesagt, nämlich in Matthäus 16, Vers 18. Matthäus 16, Vers 18. Ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Du bist Petrus, eben wieder. Du bist dieser Stein. Du bist ein Stein. Und auf diesen Felsen will ich mein Haus, meine Versammlung bauen. Und wiederum denkt Petrus daran, der Stein, das Haus. Und so redet er davon in seinem ersten Brief. In diesem ersten Brief sagt Paulus Petrus aber noch etwas über das Haus. Über dieses Haus, das der Herr aus den lebendigen Steinen aufbaut. Er redet in 1. Petrus 4, in Vers 17 davon, von dieser erschütternden Tatsache, dass der Tag kommt, an dem der Herr sein Haus wird richten müssen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Und wir sehen hier wiederum, wie Dinge, die der Herr den Petrus gelehrt hat über die Jahre, wie das seinen Dienst, sein Reden und sein Lehren prägt und bestimmt. Dann noch ein Beispiel. Wer wäre so berufen gewesen wie Petrus, die Christen dazu aufzufordern, sich aller menschlichen Regierung zu unterwerfen? Er spricht davon in Kapitel 2, Vers 13. Unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun. Hier gibt Petrus nicht einen wohlfeilen Rat, der ihm nichts gekostet hätte. Er selbst wusste, was es heißt, Obrigkeiten, Regierungen, Behörden gehorsam sein zu müssen. Er wusste, was das für Gewissenskonflikte mit sich bringen kann. Und er hatte selber erlebt, dass es Situationen gibt, in denen man um des Gewissens willen sich der Verfügung der Obrigkeit widersetzen muss. Er selbst musste einmal vor einer Behörde, vor der höchsten jüdischen Behörde, sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er wusste, dass es nicht leicht ist, was er hier schreibt, seid untertan aller menschlichen Ordnung. Er fühlte mit den Schwierigkeiten, die das mit sich bringen kann. Denn er war selber durchgegangen, durch diese Schwierigkeiten gegangen, und er war auch bereit gewesen, die Folgen zu tragen, nämlich die Folgen, sich der behördlichen Verfügung widersetzen zu müssen. Petrus schreibt in Kapitel 4 davon, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. 1. Petrus 4, Vers 8. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Zunächst hatte Petrus das selbst erfahren, wie die Liebe eine Menge von Sünden deckt. Er selbst hatte vor den Augen der Jünger schmählich versagt. Und die Jünger hatten das natürlich schon gemerkt, dass der Petrus meistens die Nase zuvorderst hatte und am schnellsten mit seinem Kommentar zur Stelle war. Und sie hatten auch gehört, wie Petrus dem Herrn sagte, nein, ich werde dich nicht verleugnen. Die anderen schon, die machen das schon, das traue ich denen glatt zu. Ich werde dich aber nicht verleugnen. Das hatten die anderen Jünger ja auch gehört, wie Petrus das sagte. Und ausgerechnet dieser Petrus, der sagt, ich werde dir folgen, wir sind in den Tod. nicht wie die anderen. Ich werde dir folgen, bis in den Tod. Ausgerechnet dieser Petrus muss vor den anderen so schmählich versagen. Und das musste sein. Offensichtlich musste das sein, der Herr musste Petrus hier erziehen. Ihn dieses Selbstbewusstsein nehmen. Er dachte, die anderen Jünger sind schon gut, sind schon rechte Jünger. Aber ich bin ein bisschen rechter als die anderen. Und so versagte er ganz schmählich. Wie dankbar war Petrus dafür, dass erstens der Herr ihm das vergeben hat und zweitens, dass ihm die Brüder das nie vorgehalten haben. Das hätte sich doch geradezu angeboten. Komm, Petrus, wir kennen dich. Wir wissen doch, was du für einer bist. Weißt du noch dort? Die haben ihm das nicht vorgehalten. Die haben ihm nicht gesagt, Petrus, jetzt kannst du nicht mehr das Sprachrohr der Apostel sein. Die hätten ihm am Pfingsten sagen können, jetzt, Petrus, halte dich ein bisschen in den Hintergrund. Die haben das nicht getan. Sie haben anerkannt, dass Petrus vom Herrn einen Dienst hatte und sie haben auch begriffen und verstanden, der Herr hat vergeben, der Herr hat wiederhergestellt. Sie haben ihm diese Sünde nie mehr vorgehalten. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Wie dankbar war Petrus dafür? Und wie dankbar sind wir, wie dankbar bin ich, dass die Geschwister mich ertragen? Wie dankbar bin ich? Und darum will ich auch gerne die Geschwister ertragen. Gerne ihre Schwächen, ihre Versagen, ihre Fehler zudecken. Das ist lebensnotwendig für ein Leben in der Gemeinschaft. Lebensnotwendig. Das hat Petrus begriffen und darum sagt er, habt eine inbrünstige Liebe untereinander, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Manchmal muss man von Dingen reden. Und das war bei Petrus einmal der Fall, da musste man öffentlich vor den anderen Petrus zurechtweisen. Und zwar geschah das in Antiochien, das steht im Galaterbrief in Kapitel 2. Wo Petrus als ein Apostel, als ein Führer unter den Brüdern so handelt, dass er das Evangelium der Gnade Gottes kompromittiert. Und Paulus hat seinen Bruder im Herrn, den Petrus, vor allen gerügt. Galater 2, Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Vor allen hat Paulus das getan. Nun, Petrus hätte das dem Paulus verdenken können. Hätte doch dem Paulus sagen können, du Paulus, schon recht, dass du mir das sagst. Aber musste das vor den anderen geschehen? Musstest du mich so bloßstellen vor den anderen? War das nötig? Und Petrus hätte doch jetzt ganz gut auf seine Gelegenheit warten können, wo er es dem Paulus hätte heimzahlen können. Und Paulus auch einmal so bloßstellen vor den anderen. Er begriff aber, dass Paulus den Petrus nicht einfach hatte bloßstellen wollen. Es musste sein, denn Petrus war ein Führer, ein Lehrer unter den Brüdern und alle haben auf Petrus geschaut und darum musste er auch öffentlich vor allen anderen, die das Verhalten des Petrus gesehen hatten, musste öffentlich diese Sache öffentlich geregelt werden. Petrus hat das begriffen und er war dem Paulus dafür dankbar. Und in seinem letzten Brief, im zweiten Petrusbrief, da sehen wir, wie Petrus von Paulus denkt und über Paulus redet. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Unser geliebter Bruder Paulus. so nennt er ihn. Und er empfiehlt diesen Bruder und sagt den Geschwistern, achtet auf das, was Paulus lehrt und sagt. Ja, die Liebe deckt eine Menge von Sünden und die Liebe trägt nicht nach. Die Liebe wartet nicht auf eine Gelegenheit, sie jemandem heimzahlen zu können, sondern freut sich, wenn sie Gutes sagen kann und reden kann von anderen. Paulus, unser geliebter Bruder. Dann in Kapitel 5 sagt Petrus im Vers 8, seid nüchtern, wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Hier werden wir eben daran erinnert, wie der Satan versuchte, Petrus zu sichten wie den Weizen. Er wusste, dass der Satan ein furchtbarer Feind ist, aber dass bei alledem die Treue und die Macht unseres großen Retters und Gottes größer ist. Noch einige Gedanken zum Thema des Briefes. Wie viel Zeit ist noch? Wann haben wir angefangen?
5 Minuten, vielleicht noch 6 Minuten.
Noch 5, 6 Minuten, ja, ist gut. Das Thema des Briefes, Gnade. Und zwar die wahre Gnade Gottes, in welcher ihr steht. Die wahre Gnade. Wenn Petrus sagt, 1. Petrus 5, 12, die wahre Gnade Gottes, dann will er offensichtlich darauf hinweisen, dass es auch eine falsch verstandene Gnade gibt. Und das ist tatsächlich so. Paulus musste den Gemeinden in Galatien einen Brief mit scharfen Rügen schreiben, weil sie sich von der Gnade Gottes abwandten zu den armseligen Elementen der Welt. Die haben also die Gnade Gottes nicht verstanden. Die dachten, man muss der Gnade Gottes nachhelfen durch eigene Leistung. In einem anderen Brief muss allerdings Paulus vor einer anderen Sorte Irrtum reden. Im Judasbrief im Vers 4 spricht er von, nicht Paulus, sondern Judas, im Judasbrief im Vers 4 wird von solchen gesprochen, welche die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Das sind solche, die sich sagen, ja, wenn Gott gnädig ist und wenn seine Gnade so groß ist, dann kann ich ja in meinem eigenen Willen weiterleben. So leben, wie es mir beliebt. Mir selbst und meinen Lüsten dienen. Gott ist ja gnädig. Darum ist er ja gnädig. Sünder und gnädig, damit ich in der Sünde verharren kann. Und gegen diese beiden Verdrehungen der Gnade wendet sich offensichtlich dieser Brief. Dies ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht. Nun, dieses Thema lässt uns wiederum an die Lebensgeschichte des Petrus denken. Wir denken an eine Episode in seinem Leben, wo es darum ging, die wahre Gnade Gottes zu verteidigen, und zwar in der ganzen damaligen Gemeinde. Da trafen sich die Brüder, Älteste, Apostel, trafen sich in Jerusalem und dort ging es genau um die Frage der Gnade. Bedeutet die Gnade Gottes, dass jetzt die durch Gnade Geretteten das Gesetz halten sollen? Und wir sehen, wie Petrus hier das Werkzeug Gottes ist, zusammen mit Paulus und Barnabas, um die wahre Gnade Gottes zu verkündigen, zu verteidigen, zu lehren. Apostelgeschichte 15, Verse 10 und 11. Nun denn, was versuchet ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten, sondern wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesu in derselben Weise errettet zu werden wie auch jene. Und einige Jahre später hat dann Petrus selbst sich am Grundsatz der Gnade vergriffen, dort als er heuchelte in Antiochien. Und so wusste Petrus selbst, wie anfällig wir darauf sind, die Gnade Gottes zu verdrehen, zu verkehren, sei es durch Gesetzlichkeit, sei es durch Ausschweifung. Denn die Gnade ist etwas ganz Außermenschliches. Die Gnade ist etwas, das unsere menschlichen Urteilen und Empfinden und Fühlen völlig fremd ist. Und darum unterliegt die Gnade so oft und so schnell solchen Verdrehungen. Die Gnade ist etwas, das von Gott kommt, ein göttliches Prinzip, ein göttlicher Grundsatz. Und wir brauchen göttliche Belehrung, göttliche Bewahrung, göttliche Unterweisung. Gott muss uns erleuchten, immer wieder, damit wir erkennen, was Gottes Gnade wirklich ist, wie sie sich äußert, was sie für Auswirkungen hat, welches die wahre Gnade Gottes ist. Und das lernen wir in diesem Brief. Die Gnade wird tatsächlich beständig angegriffen, mal von links, mal von rechts, mal von vorne, mal von hinten. Mir scheint, dass die Zeit, in der wir leben, mehr unter dem Übel leidet, dass man die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehrt. Auch wenn das nicht so krass ist. Aber im Prinzip beginnt das schon, wenn man meint, Gott und seine Gnade seien dazu da, dass ich auf meine Rechnung komme. Dass es mir gut geht, dass meine Wünsche und Erwartungen und Bedürfnisse gestillt werden. Und achtet einmal darauf, wie stark dies das Denken und Erwarten der Christen prägt. Dass man denkt, das Evangelium sei dazu da, mich glücklich zu machen, mich erfolgreich zu machen, dass es mir seelisch gut geht, dass ich eine glückliche und gute Familie habe, dass ich erfolgreich bin im Beruf. Dazu ist das Evangelium nicht da. Das sind Früchte, Folgen des Evangeliums. Aber nicht unbedingt. Manch ein treuer Knecht des Herrn hat eine furchtbare Ehefrau. Oder auch umgekehrt, manch eine treue Dienerin des Herrn hat einen furchtbaren Ehemann. Also das Evangelium ist nicht dazu da, uns glücklich und erfolgreich zu machen. Es sind Folgen des Evangeliums, dass es uns auch seelisch gut geht. Aber das ist nicht Ziel und Absicht des Evangeliums. Und wir wissen, dass viele Knechte Gottes auch furchtbare seelische Leiden und Nöte durchgemacht haben und auch seelische Schwierigkeiten gehabt haben. Ein Spurgeon litt unter furchtbaren, nicht gerade Depressionen, aber er hat also solche Phasen, wo er in furchtbarer Finsternis verharrte. War ein Knecht Gottes. Also das Evangelium der Gnade Gottes ist nicht dazu da, uns zu den glücklichsten Menschen auf Erden zu machen, sondern das Evangelium der Gnade Gottes führt uns zu Gott und lässt uns ihm und seinen Willen leben. Das ist Ziel und Absicht des Evangeliums der Gnade Gottes, dass wir für Gott leben. So, jetzt machen wir eine Pause. Wir wollen uns noch mit diesem Thema noch ein bisschen weiter beschäftigen, die Gnade. Zuletzt habe ich gesagt, dass Gottes Gnade nicht dazu da ist, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Gott macht sich nicht zum Diener unserer Wünsche. Das macht er nicht, denn er ist Gott. Die Gnade lehrt uns, dass alles von Gott ausgeht, dass es ohne Gott keine Rettung gibt, dass an seinem Willen unsere Rettung hängt. Und so lehrt die Gnade Gottes, mich diesem Willen zu unterwerfen. Also Gott zu leben. Ich will dazu einen Vers zitieren, wo zwar das Wort Gnade nicht vorkommt, aber die Tatsache wird deutlich. Das ist einer meiner Lieblingsverse im ganzen Neuen Testament. Und es gibt viele solche, aber das ist ein Vers, der großartig ist, 1. Petrus 2, Vers 13. Hier sagt Petrus, denn er hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Uns zu Gott führen. Um bei ihm zu sein. Und wie kann man in Gottes Gegenwart sein und seinem eigenen Willen leben? Das ist unmöglich. Wenn wir in Gottes Gegenwart geführt werden, ist seine Gegenwart so überwältigend, dass wir gar nicht anders können und auch gar nicht anders wollen, als seinen Willen zu leben. 1. Petrus 2, Vers 18. Was habe ich gesagt? Nein, völlig verkehrt. 1. Petrus 3, Vers 18. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Nun, das Allererste, was Petrus mit Gnade in Zusammenhang bringt, steht im Vers 2. Und das ist zunächst überraschend, eben weil wir immer meinen, Gnade heißt, dass ich nachher mir selbst und meinen Wünschen leben kann. So meinen wir zunächst mit unserem verdrehten Verständnis von Gnade. Petrus aber verknüpft Gnade mit etwas ganz anderem, mit dem Gegenteil. 1. Petrus 1, Vers 2. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Gott hat in seiner Gnade erwählt und zum Leben erwählt, auserwählt. Und dann steht, wozu denn auserwählt? Zu Gehorsam. Wir waren von Natur Kinder des Ungehorsams. Das ist ein Ausdruck, den der Epheserbrief verwendet, Epheser 5, Vers 6. Kinder oder Söhne des Ungehorsams. Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Durch die Gnade sind wir zu Kindern des Gehorsams geworden. 1. Petrus 1, Vers 14. Kinder des Gehorsams. Das ist das allererste Prinzip des neuen Lebens, das Gott seinen Kindern schenkt. Gehorsam. Der Sündenfall war eine gigantische Auflehnung gegen Autorität. Sünde ist dem Wesen nach Auflehnung gegen Autorität, nämlich gegen Gottes Autorität. Auflehnung gegen Gottes Willen und Gottes Thron. Erlösung bedeutet, dass wir Gottes Willen wieder unterworfen werden, um fortan ihm, seinem Willen und seinem Wohlgefallen zu leben. Und wenn wir durch Gott gelehrt verstehen, wer Gott ist, was seine Gedanken, seine Absichten, seine Ratschlüsse sind, dann begreifen wir auch, dass Gehorsam, Unterwürfigkeit unter Gottes Willen unser wahres Glück ist. Unser höchstes Glück, das ist Glückseligkeit. Dieser Gehorsam bewährt sich in allen Bereichen des Christenlebens und Petrus spricht davon in diesem Brief. Er spricht zunächst vom Gehorsam im persönlichen Umgang mit Gott in Kapitel 1 in den Versen 13 bis 17. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi, alles Kinder des Gehorsams. Bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das ist der persönliche Wandel eines jeden mit Gott. Wir rufen ihn als unseren Vater an. Also im persönlichen Umgang mit dem Herrn bewährt sich dieser Gehorsam. Die Gnade erzieht mich zum Gehorsam. Die Gnade befähigt zum Gehorsam. Gehorsam auch im Staat. Kapitel 2, Verse 13 und folgende. Das ist der äußerste Kreis, in dem wir uns bewegen. Wir sind Bürger eines Staates und als Staatsbürger gehorchen wir. Unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Dann gehorsam am Arbeitsplatz, Verse 18 bis 20. Ihr Hausknechte, seid den Herren unterwürfig in aller Furcht, nicht allein den Guten und Gelinden, sondern auch den Verkehrten. Denn dies ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er ungerecht leidet. Also auch gehorsam am Arbeitsplatz. Der dritte Bereich, von dem Petrus spricht, ist die Ehe. 1. Petrus 3, Verse 1 bis 6. Gleicherweise, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern unterwürfig. Auf dass, wenn auch etliche dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort mögen gewonnen werden. Also auch hier Gehorsam, Unterordnung. Und schließlich der vierte Bereich in der Gemeinde, oder der fünfte, also nach dem persönlichen, zweitens im Staat, drittens am Arbeitsplatz, viertens in der Ehe, fünftens in der Gemeinde. Kapitel 5, Verse 1 bis 4 spricht von den Ältesten. Und dann Vers 5, gleicherweise ihr Jüngeren seid den Ältesten untertan. Nun, wenn wir diese Bereiche vor Augen halten und uns selbst und unsere Zeit prüfen, und ich meine jetzt die Christen, dann sehen wir, wie sehr wir vom Zeitgeist angekränkelt sind. Die Christen sind meistens wohl noch loyale Staatsbürger. Das ist bei den meisten Christen noch der Fall. Aber schon, wo es um Gehorsam und Unterordnung am Arbeitsplatz geht, da merken wir, wie stark der Zeitgeist uns beeinflusst, dass wir denken, wir müssen auch für höheren Lohn kämpfen, mehr Urlaub kämpfen, kürzere Arbeitszeiten kämpfen, für unsere Rechte kämpfen. Ich will jetzt nicht über diesen ganzen Problemkreis reden, aber doch diese Frage uns vors Gewissen stellen. Von wem haben wir das gelernt? Haben wir das gelernt von den Philosophen unserer Zeit oder haben wir das gelernt vom Sohn Gottes, uns so zu verhalten? Dann in der Ehe. Wie viele christliche Frauen sind bereits diesem trügerischen Ideal der autonomen, der selbstherrlichen Frau aufgesessen? Viele christliche Frauen meinen, das sei das Glück der Frau, möglichst selbstständig, möglichst eigenständig zu sein. Und das Wort Gehorsam und Unterordnung ist manchen schon anstößig. Und wir sehen, dass die Bibel hier ganz anders redet. Und dann noch ein Bereich, in dem wir es merken, wie sehr der Zeitgeist auch das Volk Gottes befallen hat, das ist in der Gemeinde. Wie selbstverständlich ist es bereits geworden, dass jeder meint, es müsse auch in der Gemeinde nach seinem Geschmack und nach seinem Wunsch und nach seinen Vorstellungen zu und her gehen. Und wenn man dann redet von Autorität in der Gemeinde, von Führung, von Unterordnung, von Ältesten und ihrer Autorität, dann merkt man, dass man einfach auf Widerstand stößt. Und da kommt sofort reflexartig Widerspruch. Natürlich gibt es Missbrauch von Autorität. Das ist ganz klar. Missbrauch von Autorität im Staat, am Arbeitsplatz, Missbrauch auch von Autorität in der Ehe und Missbrauch von Autorität in der Gemeinde. Gibt es alles. Das aber hebt diesen Grundsatz nicht auf, dass Gott Unterordnung will. Und bei uns ist es meistens so, dass wir mit Vorbehalten gegen die Autorität schon kommen. Dass die Frauen schon denken, ich gehorche meinem Mann nur wenn. Und dann wird eine ganze Reihe von Punkten aufgezählt. Dann nur gehorche ich. Oder dass auch Christen in der Gemeinde sagen, ich bin nur bereit, mich unterzuordnen, wenn es so und so und so geht. Also mit diesen Vorbehalten kommt man schon. Es sollte aber umgekehrt sein. Dass wir kommen mit der grundsätzlichen Bereitschaft, uns unterzuordnen. Zu gehorchen. So redet das Neue Testament. Und dass wir dann erst uns widersetzen müssen, wenn von uns etwas verlangt wird, gefordert wird, das Gott verboten hat. Dann müssen wir sagen, nein. Also wir sehen, wie die Gnade, so wie Petrus sie lehrt, etwas ganz anderes mit sich führt, als was wir zunächst erwartet hätten. Er verbindet Gnade und Gehorsam miteinander. Gnade und Unterordnung. Gnade und sich einfügen in Gottes Absichten und Gottes Willen. Dann sehen wir als Zweites, und auch hier etwas, das vollständig den Erwartungen unserer Zeit entgegenläuft. Die meisten heute, wenn sie hören Gnade, dann denken sie, ja, dann geht es einem gut. Und dann haben wir keine Schwierigkeiten und keinen Widerstand. Petrus verbindet Gnade mit Leiden. Die Gnade befähigt zum Ausharren im Leiden. Leiden ist eines der Grundmotive, das durch diesen ganzen Brief hindurchgeht. Also in den einleitenden Versen des Briefes schon redet Petrus von Leiden, von Drangsal, von Feuer. Kapitel 1, Vers 5. Dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Oder 2, Verse 19 und 20. Es ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er ungerecht leidet. Und auch hierüber redet Petrus nicht als ein Philosoph, ein Religionsphilosoph aus seiner gelehrten Stube heraus, sondern er redet als jemand, der durch Leiden gegangen ist. Und der am Ende den Märtyrertod erduldete. Und der Herr hat ihm das sogar angekündigt, dass er so enden werde. Er war im Gefängnis und meinte, er werde enthauptet werden. Er wurde dann befreit, Apostelgeschichte 12. Aber er endete dann doch als Märtyrer, Apostelgeschichte in Johannes 21, Verse 18 und 19. Johannes 21, Verse 18 und 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich hinbringen, wohin du nicht willst. Ich finde das großartig. Wir haben uns ja auch hier so daran gewöhnt, dass Gott nichts mit uns tun darf, was wir nicht wollen. Er muss uns immer um Erlaubnis fragen. Und wir haben also den sogenannten freien Willen zu einem regelrechten Götzen gemacht. Gott wird nie etwas tun ohne unseren Willen.
Was sagt dir der Herr Jesus? Ich werde dich dahin führen, wo du nicht willst. Der fragt den Petrus nicht um Erlaubnis. Er tut an und mit ihm, was er will, was Gott will. Ich werde dich dahin führen, wo du nicht willst. Ja, Petrus hat das begriffen. Wir sind für Gottes Willen befreit worden. Die Gnade unterwirft mich Gottes Willen. Und das kann auch heißen, wird auch heißen, leiden. Nicht, dass wir es schön haben. Nein, leiden. Und leiden ist nicht schön, sonst ist es kein Leiden. Leiden tut weh. Und so sagt er in Vers 19, dies aber sagt er andeutend, mit welchem Tode er Gott verherrlichen sollte. Also hier kündigt der Herr den Märtyrertod des Petrus an. Und Petrus spricht davon im zweiten Petrusbrief. 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Im Vers 14. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 14. Da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Der Herr hat es mir kundgetan. Und er redet hier von seinem baldigen Tod. Und er weiß, dass er jetzt bald sterben wird. Einen Tod, den er sich nicht ausgesucht hat. Nun, den Tod suchen wir uns alle nicht aus. Die Geburt ja auch nicht. Einfach als Erinnerung daran, dass unser freier Wille eben nicht so frei ist, wie wir meinen. Manches wird an und mit uns getan, hat uns Gott nie gefragt. Also mich hat er nicht gefragt, ob ich geboren werden will. Dann sehen wir, die Gnade befähigt uns, einander zu dienen. Auch das lehrt uns Petrus in diesem Brief. Die wahre Gnade Gottes lehrt mich, den Geschwistern zu dienen. Also die Gnade Gottes geht immer in die entgegengesetzte Richtung von dem, was wir erwarten. Wir beziehen immer alles auf uns. Die Gnade macht mich glücklich. Die Gnade sorgt dafür, dass ich nach meinen Vorstellungen leben kann. Und Petrus sagt immer das Gegenteil. Ja, die Gnade Gottes erzieht mich dazu, dass ich um das Wohl der Geschwister bekümmert bin. Ihnen dienen will, nicht mir. 1. Petrus 3, Vers 7. Das müssen wir hier auch festhalten. Wir haben gesehen, Gehorsam in der Ehe. Vers 7, ihr Männer gleicherweise wohnt bei ihnen nach Erkenntnis. Das ist die Gesinnung des Dieners. Der Mann, der nicht an sein Wohl denkt, sondern an das Wohl seiner Frau. Als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend. Einander dienen, Kapitel 4, Vers 10, hier wird es ganz deutlich. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wir sind gute Verwalter der Gnade Gottes, wenn wir einander dienen. Wenn wir um das Wohl der Geschwister bekümmert sind. Das ist die wahre Gnade Gottes. Und diese Gnade macht uns fest. Die Gnade Gottes, in welcher ihr steht. So, jetzt wollen wir uns in einem kurzen Überblick den Inhalt dieses Briefes vergegenwärtigen. Ich habe diesen Brief in 4 Teile unterteilt. Diese Einteilung ist aus diesen Blättern gegeben, die ihr bekommt. 4 Teile. Im ersten Teil geht es um Errettung durch die Gnade.
Der erste Teil, Errettung durch die Gnade. Das ist das ganze erste Kapitel. Und zwar wird diese Errettung durch die Gnade in nach folgenden zwei Seiten beleuchtet. Erwählende Gnade, die Verse 1 bis 12. Erlösende Gnade, die Verse 13 bis 25. Erwählende Gnade, Gottes Vorsatz. Erlösende Gnade, Gottes Ausführen dieses Vorsatzes. Also Errettung durch die Gnade. Das ist die Grundlage, auf der alles ruht. Der zweite Teil des Briefes, die Berufung der Gnade. 2,1 bis 3,12. Die Berufung der Gnade. Wozu hat uns denn Gott gerettet? Und das wird uns hier gesagt. Unsere Berufung ist folgende: Priester Gottes zu sein, das erste, Zeugen Gottes zu sein, das zweite. Also die Berufung der Gnade zerfällt wiederum in zwei Teile. Priester Gottes, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Und dann Zeugen Gottes, 2,11 bis 3,12. Das ist unsere Berufung. Und wir merken, wie bei dieser Berufung zuerst gezeigt wird, was unsere Bestimmung in Bezug auf Gott ist, vor ihm zu treten. Priester, das heißt, vor Gott zu treten, vor ihm zu sein, ihm zu leben. Und indem wir das tun, werden wir gleichzeitig Zeugen Gottes, das heißt, um von ihm in dieser Welt zu reden. Also die Berufung der Gnade, Priester Gottes und Zeugen Gottes. Das ist eine sehr vollständige Darlegung dessen, was die Gnade an uns wirkt. Dann der dritte Teil, das schließt sich hier ganz logisch an, nachdem gezeigt worden ist, wozu Gott uns denn berufen hat, folgt im dritten Teil die Erprobung und Bewährung der Gnade. Die Bewährung dessen, was Gott an uns gewirkt hat und wozu er uns berufen hat. Die Bewährung in der Gnade ist der dritte Teil. Der geht von 3,13 bis 4,6. 3,13 bis 4,6. Obwohl im ganzen Brief immer wieder von Leiden gesprochen wird, so doch hier in besonderer Weise. Die Bewährung in der Gnade geschieht unter Prüfungen, unter Leiden. Wir können das nicht bis ins Letzte ergründen, warum. Die Bibel sagt uns manches, wozu alles Leiden dient. Wir werden davon noch einiges hören. Aber warum diese Welt so sein muss und warum Gottes Heil und Gottes Ratschlüsse sich nur verwirklichen können durch Leiden, ich weiß es auch nicht. Paulus sagt in Apostelgeschichte, in Kapitel 14, in Vers 22, wir müssen durch viele Leiden in das Reich Gottes eingehen. Ich lese gerade eine Geschichte der Reformation in England, das ist hochdramatisch, wie es dazu kam. Aber es ging nicht ohne Dutzende und Dutzende von Märtyrern. Menschen, die gefangen genommen wurden, Kerker saßen, verbrannt wurden, gequält wurden, gefoltert wurden. Hätte Gott das alles nicht verhindern können? Tja, es muss offensichtlich sein. Wir wissen nicht warum, wir verstehen nicht alles warum, aber es genügt uns zu wissen, wozu. Davon spricht Petrus, davon spricht die Bibel sehr viel. Und wo es um die Bewährung in der Gnade geht, redet hier Petrus besonders von Leiden. Bewährung in der Gnade. Durch Leiden. Und zwar müssen wir in zweierlei Hinsicht leiden. Also diesen Teil, den dritten Teil, kann man wieder in zwei Hälften unterteilen. Zuerst leiden für Gutes tun. Der Christ wird dafür leiden, dass er Gutes tut. Nun, unter Gutes tun versteht Petrus hier nicht den Armen Almosen geben. Denn wenn man das tut, die Nackten kleidet und den Armen Erbsensuppe in den Teller schöpft, wird man nicht leiden. Das werden auch die Gottlosen rühmen. Nein, Petrus versteht unter Gutes tun, Christus bekennen, für Christus leben, Christus nachfolgen, in der Jüngerschaft Jesu leben. Das ist das höchste Gute, das man tun kann. Und das höchste Gute, das man einem Menschen antun kann, ist ihm das Evangelium sagen. Ihm sagen, du bist ein Sünder, du bist verloren. Gott wirft dich in die Hölle. Es sei denn, du unterwirfst dich ihm und seinem Evangelium. Das ist Gutes tun. Besseres können wir den Menschen nicht tun, als das tun. Dafür werden wir aber leiden. Für Gutes tun werden wir leiden. Das sagt uns Petrus. Also leiden für Gutes tun. Und dann kommt das Zweite. Der Christ, der Jesus Christus nachfolgt, wird auch leiden für die Weigerung, Böses zu tun. Leiden für die Weigerung, Böses zu tun. Das ist die zweite Hälfte. Leiden für Gutes tun, 3,13 bis 22. 3,13 bis 22. Hier redet Petrus von Leiden für Gutes tun. Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Wir leiden für die Weigerung, das Böse zu tun. Wir machen nicht mit beim Treiben der Gottlosen, sagt Petrus. Und auch deswegen werden wir leiden. So werden wir bewährt in der Gnade. Bewährung in der Gnade war also der dritte Teil. Dann der vierte Teil. Die Hoffnung der Gnade. Es geht einem immer wieder so, wenn man ein biblisches Buch studiert, in ihm liest und wieder liest und darüber nachdenkt und dann immer besser dem Gedankengang des Autors dann folgen kann, so wie er schreibt, desto mehr staunt man immer wieder über die Klarheit, mit der sie ihr Argument entfalten. Die biblischen Autoren sind ungeheuer ordentlich. Es gibt in der Bibel Ausnahmen. Also wir haben da zum Beispiel den Propheten Jeremia. Im Buch Jeremia ist es sehr schwierig, eine Ordnung zu finden. Weder eine chronologische noch eine sonstige Ordnung lässt sich leicht erstellen. Eine chronologische gar nicht. Das Buch ist gar nicht chronologisch geordnet. Nun, das hängt mit seiner besonderen Zeit und Botschaft zusammen, hat auch seine Bedeutung. Aber meistens sind die biblischen Bücher sehr logisch aufgebaut. Und so beginnt Petrus seinen Brief, indem er von Gottes erwählender Gnade redet. Er kommt also von der Ewigkeit her. Von dem, was vor der Zeit war. Hoffnung der Gnade. Er endet damit, indem er unsere Blicke richtet auf das, was nach der Zeit sein wird. Die Hoffnung. Die Ewigkeit. Also die Hoffnung der Gnade ist der vierte Teil, der diesen Brief in passender Weise abschließt. Nun, Petrus ist ein sehr praktisch denkender und urteilender Mensch. Er ist jemand, der davon überzeugt ist, wenn
wir die Hoffnung der Gnade vor Augen haben, dann wird das uns antreiben, entsprechend zu leben. Es ist also nicht ein erhabener Gedanke, ganz einfach. Das ist es auch, natürlich ist es ein erhabener Gedanke, das Kommen des Herrn, die kommende Herrlichkeit. Aber es ist mehr als das, es ist eine lebendige Wirklichkeit, die unsere Hände und unsere Füße bezwingt, unsere Zunge und unsere Augen bezwingt, so dass wir mit diesem Ziel vor Augen leben und handeln. Also die Hoffnung der Gnade, zwei Hälften dieses Teiles, der von 4,7 bis 5,14 geht, 4,7 bis 5,17 bis 5,14, zwei Hälften dieses Teiles, in den Versen 7 bis 19, einander dienen in der Hoffnung. Wenn wir wirklich die Hoffnung, das Ende vor Augen haben, dann spornt das uns an, dass wir einander dienen. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, sagt Petrus. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit. Also, einander dienen in der Hoffnung. 4,7 bis 19. Und dann 5,1 bis 14. Einander unterwürfig in der Hoffnung. 5,1 bis 14. Ich lese die Verse 5 und 6 als Beispiel für diesen Gedanken, einander unterwürfig in der Hoffnung. Gleicherweise ihr Jüngeren seid den Ältesten untertan, alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Wir dienen einander. Die Ältesten dienen den Brüdern aus. Waschen ihnen die Füße. Sind mit Demut fest umhüllt, einander unterwürfig. Alle seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe. Am Ende wird er uns erhöhen. Das ist das Ende, das ist das Ziel vor Augen, die Hoffnung der Gnade. Das Kommen des Herrn, wir werden bei ihm sein. Er wird uns erhöhen, er wird uns zu sich nehmen. Und mit dieser Hoffnung vor Augen dienen wir einander und sind wir einander unterwürfig. Das war der Überblick. Und das ist auch ein passender Abschluss, ein passendes Ende für diesen Vormittag. Morgen werden wir uns dem ersten und zweiten Kapitel des Briefes zuwenden.